Liebe Gemeinde, Heiko hat noch einmal erzählt davon, dass in frühen Jahren die Pastoren, damals gab es keine Pastorinnen, dass die Pastoren alle 2 Jahre wechselten. Und das Konferenzgebiet war viel größer, als es heute ist. Franz Klüsner war vorher in der Schweiz und kam dann hier in den Nordwesten. Oder Leute, die vorher in Ostpreußen ihre Gemeinden hatten, kamen dann in unsere Gegend. Also das war sicherlich nicht so einfach. Immerhin, mir ist dann dabei nochmal aufgegangen, aus diesen Zeiten stammen meine Dienstzeiten ja dann nicht mehr, Gott sei Dank. Ich war immerhin 11 Jahre hier in Edelwecht und an anderen Stellen hatte ich auch gute Zeiten. Trotzdem ist es ja auch etwas Schönes, noch einmal woanders neu anfangen zu können. Etwas, das man gelernt hat, vielleicht auch anderswo anzuwenden und noch einmal neu zu starten, auch wenn jeder Abschied doch schmerzhaft ist und man immer etwas zurücklässt dabei. Ich habe das nochmal nachgeguckt, Ende Juli, da hatte Rainer Mittwollen auch Urlaub, hier zum Gottesdienst gewesen und ich habe vor einigen Monaten gesprochen über ein Wort aus dem Propheten Micha und habe das verknüpft mit den allgemeinen Regeln unseres Kirchenvaters John Wesley. Als die methodistische Bewegung so langsam in Fahrt kam und Menschen ihren Platz in diesen Gemeinschaften gefunden hatten, kam auch diese sehr konkrete Frage: Wie sollen wir denn eigentlich leben? Was sollen wir denn tun? Woran sollen wir uns eigentlich halten? Ich habe damals zitiert aus den allgemeinen Regeln, da gehören ja eine ganze Reihe, sagen wir mal, Erklärungen dazu, aber im Grunde sind es nur 3 ganz kleine Gedanken, um die es Wesley gegangen ist. Böses lassen, Gutes tun und Gott suchen. Nicht mehr als das. Böses lassen, Gutes tun, Gott suchen. Heute wird diese Frage in dem Bibelwort, das ich gleich lese, Jesus gestellt. Was sollen wir denn tun? Wie sollen wir uns ganz konkret in einer Frage verhalten? Wie können wir denn leben, so dass es Gott auch entspricht? Ich lese uns aus dem Markus-Evangelium aus Kapitel 12. Da heißt es: Danach schickten die führenden Priester, Schriftgelehrten und Ratsältesten einige Pharisäer und Anhänger des Herodes zu Jesus. Die sollten ihn mit einer Frage in Bedrängnis bringen. Sie gingen zu ihm und sagten: Lehrer, wir wissen, dir geht es nur um die Wahrheit. Dabei nimmst du auf niemanden Rücksicht, denn du siehst nicht auf die Person. Vielmehr sagst du die Wahrheit und lehrst, wie wir nach Gottes Willen leben sollen. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Sollen wir sie nun zahlen oder nicht? Jesus durchschaute ihr falsches Spiel und sagte zu ihnen: Wollt ihr mich auf die Probe stellen? Gebt mir eine Silbermünze, ich will sie mir ansehen. Sie gaben ihm eine und er fragte: Wer ist auf dem Bild zu sehen? Und wer wird in der Inschrift genannt? Sie antworteten: Der Kaiser. Da sagte Jesus zu ihnen: Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Über diese Antwort waren sie sehr erstaunt. Jedem das Seine, so kann man das vielleicht überschreiben, den Menschen und Gott eben auch. Jedem das Seine. Gebt dem Kaiser, was ihm gehört, und Gott, was Gott gehört. Ja klar, wir merken schon, wie in den Worten, die wir heute in der Bibel lesen können, die Fangfrage nur so herausleuchtet und wie es nur trieft, weil sie ihn doch hereinlegen wollen, weil sie eine Fangfrage für ihn gefunden haben und hoffen, dass sie ihn damit auch überführen, überlisten können. die Führenden in Israel. Priester, Schriftgelehrte, Ratsälteste, Pharisäer, alle tauchen sie plötzlich an dieser Stelle auf. Sie haben ihm in Anführungszeichen geschmeichelt und nun haben sie Jesus in eine Zwickmühle gelockt. Was soll er denn sagen auf eine solche Frage? Wie soll er sich da verhalten? Er kann es doch eigentlich nur falsch machen. Sagt er, selbstverständlich, wir sind ja gute Bürger, wir zahlen die Steuern auch dem Kaiser, auch dem römischen Staat, auch den eigentlichen Feinden, die unser Land besetzt halten, dann wird es unter seinen Nachfolgern unruhig. Da gibt es viele, die erwarten, dass Jesus so etwas wie einen Umsturz herbeiführt, dass Israel wieder groß wird und dass die Römer endlich aus ihrem Land vertrieben werden. Sagt er aber, wir dürfen die Steuern selbstverständlich nicht zahlen, dann stellt er sich gegen Recht und Ordnung, gegen das Gesetz. Wie soll er sich also entscheiden? Was soll er denn eigentlich sagen auf eine solche Frage? Die Geschichte zwischen Jesus und seinen Gegnern, die zieht sich dann ja durch die Evangelien hindurch. Sie endet erst am Kreuz. Und scheinbar haben sie dort gewonnen, aber letztlich haben sie nur Gott und seiner Sache zum Sieg verholfen. Irgendwie finde ich das schon bewundernd und gleichzeitig auch herausfordernd, wie Jesus hier reagiert. Er lässt sich nicht provozieren und bleibt ganz ruhig und sachlich. Ich wäre wahrscheinlich schnell zornig geworden über derartige Fragestellungen, aber er bleibt sehr ruhig und sachlich. Er sieht die Falschheit dieser Frage, aber er bleibt dennoch im Dialog mit den Menschen, die da zu ihm gekommen sind. Er sucht das Gespräch weiterhin. Und er gibt kein einfaches Ja oder Nein als Antwort. Das wäre ja zu simpel gewesen. Jesus macht das häufig, dass er komplizierte Antworten hat, über die man erst einmal nachdenken muss. Und die Leute, die da stehen und die nun wieder nach Hause gehen, die haben erstmal gedanklich eine ganz schöne Nuss zu knacken. Was soll denn das heißen? Gebt dem Kaiser und gebt Gott jeweils, was dem einen oder dem anderen doch zugehört. Jesus und Geld, das ist ja ohnehin so eine ganz schwierige, spannende Sache. Er hat für sich die Armut gewählt. Er sagt für sich, Sie haben das vielleicht Erntedank gehört in der Geschichte vom reichen Kornbauern, wir können ja nicht zwei Herren dienen, nicht Gott und dem Gott des Geldes, dem Mammon auch noch. Und er nimmt das, was wir dann später in Schriften der Bibel finden, durchaus schon vorweg. Geld und Geiz und Gier, das gehört eben oft zusammen. Wer Geld hat, will es nicht verlieren und wird geizig und möchte immer noch mehr einnehmen, als er schon hat. Dabei ist das nur ein Mittel zum Leben, sagt Jesus, nicht der Lebenszweck, um den es dabei geht. In den Briefen später im Neuen Testament wird das ja sogar noch ein bisschen verschärft. Da taucht dann plötzlich die Habgier unter den Todsünden mit auf. So einfach ist es also nicht, dass wir über Geld hier reden. Jesus lässt sich nun eine Münze zeigen. Ein Silberstück, das ist ein Denar. Das ist der Tageslohn für einen Tagelöhner. Für einen Menschen, der keine feste Anstellung hat oder der kein eigenes Land bewirtschaftet, nicht sein Geld mit dem eigenen Handwerk verdient. Wir kennen das aus mehreren Erzählungen in der Bibel, dass da Leute sind, die immer wieder auf dem Marktplatz stehen und hoffen und warten, dass morgens jemand kommt und sagt, ich kann deine Arbeitskraft heute gebrauchen. Passiert nicht immer. Der Tageslohn eines Tagelöhners, der reicht, um eine Familie ziemlich schlicht, aber doch für einen Tag zu ernähren. Auf der Münze, das wusste man sicherlich, ohne dass man da großartig hingucken musste, ist natürlich das Bild des Kaisers zu sehen. Und die Inschrift sagt auch, wer dieser Kaiser denn ist. Und er wurde, in Rom war das so, als göttlich verehrt. Schon das ist ja ein Widerspruch zu den Geboten, die Israel bekommen hat. Und schon das macht es schwierig, mit diesem Geld überhaupt umzugehen. Der Kaiser ist nicht göttlich. Das ist auch nur ein Mensch, auch wenn er sehr viel Macht hat. Nur Gott steht diese Ehre zu. Er ist der eine, der allmächtige Gott und Herr. Gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Müssen wir nun heute sagen, na, wir haben ja keinen Kaiser mehr. Zum Glück nicht, auch wenn manche sich das wieder wünschen würden. Wir haben ja keinen Kaiser mehr, also geht uns das überhaupt nichts an? Müssen wir das jetzt einfach beiseite legen? Oder wer wäre das heute? Was wäre das heute, über das wir nachdenken müssen? Ich muss für mich sagen, ich bin unendlich dankbar dafür, dass wir seit dem Zweiten Weltkrieg in einer demokratischen Grundordnung leben dürfen. Wir leben in einer großen Freiheit. Wir leben in einem doch zumindest äußerlich großen Frieden, auch wenn es im Land immer wieder mal Unruhen gibt. Und die allermeisten von uns leben auch in einem gewissen Wohlstand, die einen etwas mehr, die anderen etwas weniger. Das hat alles seinen Ursprung auch in Werten, die uns in der Bibel begegnen. Dass es allen gut geht und dass es zu einer sozialen Gerechtigkeit kommt, dass wir freiheitlich leben dürfen und unser Leben gestalten dürfen, unsere Meinungen, unseren Glauben haben dürfen. Und dass Frieden herrschen kann. In diesen Tagen muss man ja schon fast befürchten, dass diese Grundordnung, die für uns so selbstverständlich geworden ist, doch gefährdet wird. Ich kann verstehen, dass manche über die Politik, über die Entscheidungen, die in der Regierung getroffen werden, durchaus verdrossen sind. Manche Kritik ist sicherlich auch berechtigt, aber sich zu verweigern, hilft ja nun überhaupt nichts, das ändert gar nichts. Oder aus Protest andere zu wählen, verändert ja nichts. Und Parolen, die am Stammtisch gebraucht werden, sind ganz sicher der falsche Weg. Unsere Gesellschaft braucht Menschen, die sich einbringen, braucht Menschen, die mitmachen wollen. Unsere Gesellschaft braucht Menschen, die sich engagieren und nicht nur für sich, sondern auch für andere und für das große Gemeinwohl. Das letztlich ist die Linie, die uns die Bibel zeigt. Wem eigentlich sind wir etwas schuldig? Nicht einem Kaiser, der ganz oben stünde, auch nicht einer Regierung, die gewählt wird von uns und die ganz oben steht. Wir sind etwas schuldig dem ganzen Land. Wir sind etwas schuldig dieser großen Gemeinschaft mit all den Menschen, so unterschiedlich sie sein mögen, die dazugehören. Wir sind unserer Gesellschaft etwas schuldig. Das ist nicht neu. Was wir da im Neuen Testament hören, beim Propheten Jeremia, finden wir das schon im Brief an die Exiljuden, die da in Babylonien sind, da schreibt er ihnen, suchet der Stadt Bestes. Richtet euch dort ein, macht mit, gestaltet mit, damit es allen gut gehen kann. Suchet der Stadt Bestes. Wir haben in unserer Kirche ein soziales Bekenntnis. Ich möchte nochmal also einen Text aus unserer Tradition verknüpfen mit Worten aus der Bibel und mit Gedanken dazu. Dieses soziale Bekenntnis, man findet es auch im Gesangbuch, steht hinten mit drin, das wurde 1908 in der damaligen bischöflichen Methodistenkirche erarbeitet und dann in, wir würden heute sagen, in Verfassung und Lehre und Ordnung aufgenommen. Man kann das nicht mehr rausstreichen. Das gehört zu unseren Traditionen, das gehört zu unserer Lehre dazu. Natürlich wurde das immer mal wieder ein bisschen modifiziert. Das ist nun mal so, dass sich Dinge ja auch verändern, aber wir haben das schon seit mehr als 100 Jahren. Eigentlich taugt das nur dann etwas, wenn es auch ins Leben übersetzt wird, wenn das, was da stehen mag, denn auch in unserem ganz Alltäglichen eine Rolle spielen kann. Ich will drei ganz kleine Beispiele zitieren aus diesem Bekenntnis. Das erste, da heißt es, wir bezeugen, dass die natürliche Welt Gottes Schöpfungswerk ist. Wir wollen sie schützen und verantwortungsvoll nutzen. 1908 geschrieben, nicht jetzt. Wir brauchen das, ein Umdenken im Umgang mit der Schöpfung. Wir können sie nicht ausnutzen. Wir müssen sie bewahren. Das ist der Auftrag, in den Gott uns stellt. Es ist eine wunderbare Schöpfung, in der wir leben dürfen. Aber wir haben diese Aufgabe, dass wir sie bewahren. Klimawandel oder Umweltverschmutzung oder relativ neu ja auch im Bewusstsein Plastikmüll in den Meeren. Das alles gehört nicht zu einem sinnvollen Umgang mit Gottes guter Schöpfung. Wir haben sie zu schützen, weil das Gottes Auftrag an uns ist. Und wir haben sie zu schützen für die Menschen, die nach uns kommen. Das zweite Beispiel. Wir stehen ein für das Recht und die Pflicht aller Menschen, zum Wohl des Einzelnen und der Gesellschaft beizutragen. Wir stehen ein für die Überwindung von Ungerechtigkeit und Not. Vielleicht haben wir viel zu lange so gelebt, dass wir eher das eigene Wohl gesehen haben und danach getrachtet haben, dass es uns gut geht, irgendwie den anderen ja auch schon, aber eben doch zuallererst uns selbst. Diese Zeiten sind, denke ich, vorbei. Wir brauchen wieder Menschen, die sich verpflichtet fühlen, dem anderen gegenüber, der Gemeinschaft gegenüber. Wir brauchen wieder mehr Menschen, die sich nicht nur um sich, sondern um den anderen sorgen und sich dafür engagieren. Und wir brauchen es, dass wir die Not, wo immer sie in dieser Welt herrscht, auch überwinden. Und zuletzt, wir verpflichten uns zur Mitarbeit am weltweiten Frieden und treten ein für Recht und Gerechtigkeit unter den Nationen. Das wird in diesen Tagen ganz drängend für uns. An den Krieg in der Ukraine haben wir uns ja schon fast ein bisschen gewöhnt, aber dennoch erreichen uns ja täglich neue Nachrichten und neue Bilder. Und dann jetzt sehr aktuell der Terror gegen Israel und die Antwort, die darauf folgt. Und dabei sehen wir, dass wir Israel gegenüber eine besondere Verantwortung haben, aus unserer eigenen Geschichte heraus, aber auch aus unserem Glauben heraus. Und wir wissen dennoch, dass Gewalt als Antwort auf Terror letztlich nichts löst und nicht zum Frieden beiträgt. Ich finde es in unserem sozialen Bekenntnis sehr spannend, dass so ziemlich am Schluss, wenn alles ein bisschen abgearbeitet ist, dass dann ein Satz kommt wie dieser. Wir sehen darin eine Antwort auf Gottes Liebe. Darin, dass Menschen sich für die Schöpfung engagieren und sie bewahren wollen. Darin, dass Menschen zum Wohl aller beitragen und Not überwinden wollen. Darin sehen wir eine Antwort auf Gottes Liebe. Darin, dass wir uns für den Frieden einsetzen und alles tun, was wir nur können, damit dieser Friede wird. Das ist Antwort auf Gottes Liebe. Das ist nicht einfach nur eine Haltung, die dazu führen soll, dass es uns allen in dieser Welt besser geht. Das ist auch eine Erwartung, die Gott an uns hat. Und nun kommt der zweite Teil, den Jesus in seiner Antwort ein bisschen kryptisch auch beschreibt. Gebt Gott, was Gott gehört. Da wird es herausfordernd. Was soll das denn sein, dass wir Gott geben? Dass wir uns an bestimmte Regeln halten, wie die Gebote, oder dass wir in seiner Gemeinde leben und irgendwie dabei sind, oder dass wir auch mal ein gutes Werk tun? Was soll das sein, was wir Gott geben? Wenn wir glauben, dass Gott der Schöpfer dieser ganzen Welt ist, dann gehört ihm alles. Wenn wir glauben, dass Gott der Urheber und der Herr und das Ziel für alles Leben ist, dann gehört ihm alles. Nichts ist davon ausgenommen. Und doch ist es so, dass es die Freiheit, in die Gott uns hineinstellt, dass wir eigentlich eingeladen sind, ihm zu geben, was wir ihm geben wollen. Er lässt uns diese Freiheit. Er lässt uns die Freiheit, ihm das Vertrauen ganz einfach zu verweigern und zu sagen, mit dir, Gott, will ich gar nichts zu tun haben in meinem Leben. Er lässt uns die Freiheit der Distanz, der Ablehnung, der Gleichgültigkeit. Aber er lädt uns immer wieder ein, dass wir Ja sagen zu seinem Ja, das er uns zuspricht. Er lässt uns auch die Freiheit, dass wir diese Lebensgemeinschaft, diese Glaubensgemeinschaft mit ihm eingehen wollen. Was Gott gehört, das bin ich selbst. Das ist mein Leben, meine ganze Existenz. Alles, was ich Gott geben kann, das ist immer nur eine Antwort, die ich ihm gebe. Ich bin vorher schon ein Mensch, den Gott beschenkt. Ich bin vorher schon ein Mensch, dem Gott ein gutes Leben anvertraut hat. Ich bin vorher schon einer, den er liebt und den er in dieser Liebe bewahren will. Und darauf darf ich antworten, weil ich einer bin, der beschenkt ist von Gott. Das ist ein Grundzug unseres christlichen Glaubens, dass wir nicht immer zuerst etwas geben und tun und sagen müssen, sondern dass wir immer zuallererst Beschenkte sind, dass Gott an uns handelt und wir darauf antworten. Immer zuerst schenkt Gott. Das ist auch das Grundbekenntnis des Volkes Israel. Wir können das in uralten Geschichten und dann auch in Psalmen immer wieder nachlesen. Gott hat aus der Sklaverei befreit. Das ist dieses Grundbekenntnis, das Israel spricht. Er hat durch Wüsten geführt in ein neues Land und in ein neues Leben. Und im Neuen Testament geht das weiter. Jesus begegnet uns im Namen Gottes als Versöhner, Erlöser, als das Leben, das uns geschenkt wird. Wir gehören durch Christus zu Gott, zu diesem Gott, als seine Töchter und seine Söhne. Was wir Gott schuldig sind, gebt Gott, was Gott gehört. Das ist immer eine Antwort auf sein Geschenk. Das ist unser Vertrauen zu ihm. Das ist die Gemeinschaft, die wir mit ihm haben wollen. Das ist unser Leben, das wir mit ihm und für ihn und nach seinen Ordnungen leben wollen. Letztlich ist es mein Glaube, mein Vertrauen, mein Leben, mein Alltag, mein Reden, mein Tun und mein Lassen. Meine Antwort auf dieses Leben, das Gott uns schenken will, ein befreites, versöhntes und geliebtes Leben, das Gott uns schenkt. Zu unserem Leben gehört, dass wir immer der großen Gemeinschaft gegenüber verantwortlich leben, den Menschen gegenüber. Aber auch, dass wir uns auf diese Gemeinschaft mit Gott einlassen und dass wir aus seinem Wort heraus unser Leben gestalten wollen. Und ich nehme diesen einen Satz aus unserem sozialen Bekenntnis nochmal auf. Das ist eine Antwort auf Gottes Liebe. Amen.